Ja, ich freue mich, zum zweiten Mal hier predigen zu dürfen. Wer im Sommer nicht dabei war, mein Name ist Jason Stover und ich bin Englischdozent an der Fachhochschule hier in Westküste. Und das erste Mal habe ich mich eingeladen und das zweite Mal wurde ich eingeladen. Das ist auch nett. Ein einziger Studenten ist tatsächlich gekommen, allerdings nicht auf meine Einladung hin. Sie war schon mal hier. Und das ist schön zu sehen, obwohl ich schon anderen dazu eingeladen habe, heute hier zu sein. Als Dozent, wenn ich unterrichte, bin ich immer dabei, gerne Fragen zu stellen. Und auch jetzt möchte ich gerne mal ein paar Fragen stellen, wo wir Ja oder Nein dazu sagen, um ein bisschen in diesen Thema hineinzukommen. Erste Frage. Kannst du ein DIN-A3-Blatt mehr als 9-mal in der Mitte falten? Nein. Wieso nicht? Geht nicht. Genau, man DIN A3 auf DIN A4, DIN A4 auf DIN A5, DIN A5 auf DIN A6, DIN A6 auf, naja, und so weiter. Und dann irgendwann geht es nicht mehr. Wenn du daran zweifelst, versuch es mal. Was war zuerst? Feuerzeug oder Streichholz? Wie in meinem Unterricht, wer sagt Streichholz? Hände hoch. Wer sagt Feuerzeug? Hände hoch. Glaub es oder nicht, ihr habt recht. Feuerzeug war zuerst. Und jetzt zweifelt er nicht wahr? Gut. Pakistan, kennt ihr alle, oder? Bei Indien, damals sind die ganzen Muslims dann aus Indien rausgegangen, da hoch. Pakistan ist das größte islamische Land der Welt. Wer sagt ja? Wer sagt nein? Was ist das größte islamische Welt denn? Oder Land der Welt? Pakistan ist Nummer 2. Nun sag mir bitte, was Nummer 1 ist. Saudi-Arabien? Nein. Irak? Lange noch nicht. Bitte? Türkei? Auch lange noch nicht. Iran? Auch nicht. Jemen? Lange noch nicht. Da leben nicht so viele Leute da. Indonesien? Dankeschön. Jemand kennt sich ein bisschen aus. Pakistan 170 Millionen, Indonesien 230 Millionen. Leute, wissen die wenigsten von uns. So, eine mal zum lustig machen. Kannst du deinen Ellbogen lecken? Okay, jetzt versuchen alle Leute. Wenn du daran zweifelst, versuch es mal. Also, ich schaffe es nicht und naja, gut. Und allerletzte Frage jetzt, um uns hier ein bisschen reinzukriegen jetzt in das Thema. Gibt es in Deutschland mehr Baptisten als in ganz Indien? Nein, ja, nein, ja. Wie viele Baptisten gibt es in Deutschland? 84.000. Wie viele Baptisten gibt es in Indien? 426.000. Allerdings, in Deutschland, wir Baptisten sind 0,1% der Bevölkerung und in Indien sind sie 0,003% der Bevölkerung. Ja, also eine Minderheit, allerdings, sie haben mehr als 5-mal mehr als wir hier. Gut, wenn ihr nichts daran glaubt, dann gut, in Ordnung. Nachschauen, bitte. Okay, Zweifel, unser Thema. Vielleicht kommt ihr langsam in Grübeln, wenn ich sage, Feuerzeug war von Streichholz. Vielleicht kommt ihr langsam in Grübeln, wenn ich sage, niemand kann seinen Ellbogen lecken. Das ist gut so. Auch wenn wir Fernsehen schauen, möchte ich gerne auch die Leute ständig so ermutigen, ist das richtig? Wenn wir was lesen, ist das richtig? Kann das überhaupt so sein? Und das ist richtig und gut, dass wir an Dinge zweifeln. Und jetzt sind wir in der Gemeinde. Und jetzt wird es gefährlich, nicht wahr? Jetzt ist jemand hier vorne, der sagt, zweifeln kann gut sein. Und jetzt werde ich vielleicht doch nicht das dritte Mal eingeladen. Gut, wir haben mit Zweifeln zu tun, ob wir es wahrhaben oder nicht. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die immer wieder Phasen wenigstens haben, wo sie zweifeln. Wo die Frage kommt auf, gibt es dich doch wirklich da oben? Ist wirklich das, was ich hier glaube und das, was ich tue, richtig? So vieles, was wir um uns herum erleben, zweifeln wir an. Und auch wir dürfen zweifeln. Manchmal ist es so, dass wir zweifeln in Beziehungen. Vielleicht jemand, der schon einmal geschieden ist, hat Angst, große Angst, wieder in eine Beziehung einzugehen oder auch nur jemand anders neu anzuvertrauen. Man hat vielleicht Zweifel daran, dass es überhaupt Menschen geben kann, die einen mögen, mit denen man Vertrauen haben kann. Wer hätte vor Jahren gedacht, dass es eine Bankenkrise in Europa geben könnte oder ganze Länder bankrott fast gehen müssen? Vieles, was wir dachten, ist lange nicht mehr. Und auch unser Glauben an Gott kann manchmal schwer erschüttert werden. Und Glaubenszweifel greifen nach uns. Und deshalb sind wir jetzt hier mitten in unser Thema drin. Zweifel. Zweifel ist immer wieder da und nagt an uns und möchte gerne uns denn da zerfressen. Aber sind Glaubenszweifel überhaupt erlaubt? Wie kann ich damit umgehen und wie kann ich diesen Glaubenszweifel überwinden? Das sind die drei Punkte von meiner Predigt. Punkt 1, ich sage, Zweifeln sind erlaubt. Nun, beim Nachdenken über diesen Thema merkte ich, wie viel die Bibel darüber spricht, über Menschen, die gezweifelt haben. Die Bibel ist sehr klar darüber, dass es Menschen gegeben hat, die gezweifelt haben und Gott hat sie dennoch gebraucht. Und das ist für mich sehr, sehr schön zu wissen. Denn wir haben manchmal so dieses Gefühl oder auch diese Gefahr, ich muss immer hundertprozentig das daran bleiben. Wenn nicht, dann verspiele ich etwas. Menschen, die ihre Zweifel und Ängste hatten, Menschen, die mit ihrem Glauben gerungen haben, davon ist die Bibel voll. Zum Beispiel die Frau von Abraham, Sarah. Viele von uns kennen Sarah aus dem Alten Testament. Da kommt eine Gruppe von Menschen dahin zu Abraham und sagt, du wirst Vater sein von einem Sohn und du wirst ein großes Volk nach dir haben. Abraham war jenseits von 80. Sarah war auch weit ins Rentenalter hineingerückt. Wie soll das gehen? Stell mal vor, ich würde irgendjemanden aussuchen, 60 plus, eine Frau und sagen, du wirst in 9 Monaten ein Baby bekommen. Diese Person sollte und dürfte mich auslachen. Aber das geht einfach normalerweise nicht. Und auch Sarah hat gelacht. Sarah hat gelacht und dennoch ist das Wirklichkeit geworden. Ihrer Erfahrung nach bekamen Menschen ab einem bestimmten Alter keine Kinder mehr. Aber Gott war größer als ihr Zweifel. Nehmen wir jemand anders aus dem Neuen Testament, Thomas, der berühmteste aller Zweifler. Einer der Jünger Jesus war nicht dabei, das erste Mal, als Jesus nach seiner Auferstehung erschienen ist. Und er sagte, obwohl die anderen gesagt haben, wir haben Jesus gesehen, ich glaube noch nicht. Ich glaube erst, wenn ich meine Hand in seine durchbohrten Seite oder seine Hände reindrücken darf. Ich werde es nicht glauben. Ich zweifle daran. Wie ist Jesus mit Thomas umgegangen? Hat er zuerst gesagt, du böse Mensch, wie konntest du zweifeln? Nein. Er begegnete ihm mit aller Gnade, mit allen Vergebung, was nötig war. Thomas hielt sich an das, was er begreifen konnte. Wie oft habe ich gehört, ich glaube nur das, was ich sehen und begreifen kann. Ja, dann würden wir vieles in dieser Welt nicht mehr glauben können. Wirtschaftskrise bis hin zu anderen Gefahren. Was glaubst du wirklich? Thomas durfte die Wunden von Jesus sehen, bekam sogar die Möglichkeit, sie zu berühren. Die Bibel verurteilte weder Sarah noch Thomas, noch die anderen Menschen, die sich in der Bibel mit Zweifeln, mit Fragen sich herumgeschlagen haben. Sarah wird sogar im Hebräerbrief als Glaubensheldin dargestellt, obwohl sie zuerst gezweifelt hat. Nochmal zurück ganz kurz zu Thomas. In Johannes 20, Vers 26 steht es denn da: Friede sei mit euch, sagt Jesus. Dann sagt er zu Thomas: Steck deinen Fingern aus. Hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Was tut Jesus, wenn wir zweifeln? Er geht auf uns ein. Er speist Thomas nicht mit irgendeiner billigen Ausrede ab, sondern zeigt ihm diesen Zweifelnden selbst. Nochmal ganz klar, Zweifeln sind erlaubt. Und ich finde es wichtig, dass da eine Atmosphäre da ist in der Gemeinde, wo man denn das auch zugeben darf. Denn Gott lässt sich auf uns ein. Die wichtigste Frage, die uns bewegen sollte, wenn uns Glauben, Zweifeln überfallen, ist: Wo ist Gott? Wo ist Gott für uns in diesem Moment? Es gibt hunderte von Büchern. Es gibt wirklich tausende von Internetseiten, die wirklich mit diesen Zweifeln der Welt sich beschäftigen. Aber wisst ihr was? Gott lässt es zu, dass wir an ihm auch zweifeln. Er lässt es zu, dass Menschen an ihm zweifeln. Er lässt es sogar zu, dass Menschen Gott hinterfragen. Er wird kein Mensch sofort mit irgendeinem Blitz zerschlagen, der zweifelt an seiner Existenz. Aber warum tut Gott das? Warum lässt er das zu? Ich persönlich glaube, weil Gott von Menschen geliebt werden möchte, gelobt werden will, die sich selbst nicht verstellen müssen, um es zu tun. Gott will von Menschen anerkannt und als Herrn verehrt werden, weil sie selbst zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass es wahr ist. Gott hat mich zuerst geliebt und er liebt mich weiterhin und bewies seine Liebe durch Jesus am Kreuz. Gott strafte Sarah nicht, weil sie zweifelte. Im Gegenteil, Gott schenkte ihr tatsächlich den Sohn. Jesus strafte Thomas nicht, weil er zweifelte. Im Gegenteil, er lässt sich auf diesen Zweifel ein und lässt zu, dass Thomas prüfte, ob die Auferstehung Jesus wahr ist. Deshalb, Zweifeln sind erlaubt. Fragen sind erlaubt. Auch kritisches Fragen, das ist auch erlaubt. Und es tut gut zu wissen, dass Gott nicht dadurch verunsichert wird, dass wir manchmal verunsichert sind. Gott zweifelt nicht an uns, wenn wir an ihm zweifeln. Denn er bleibt treu. Und das Allerbeste ist, Gott lässt uns nicht fallen, wenn wir ihm einmal fallen gelassen haben. Es tut gut, das zu wissen, dass Gott nicht beleidigt ist, wenn wir uns im Glauben zweifeln manchmal befinden. Gott lässt sich ein. Gott lässt sich ein auf unser Suchen. Gott lässt sich ein auf unsere Fragen. Denn Gott weiß, Zweifeln können hilfreich sein. Das ist Punkt 2. Zweifeln ist hilfreich. Nun, das klingt im ersten Moment ziemlich unlogisch. Aber hilf mir einen Moment. Wie können einem denn Zweifeln helfen? Die versichern nur, oder? Die bringen nur einem durcheinander, oder? Wäre es nicht besser, wenn wir alle nie Zweifeln hätten? Ich sage nein. Es wäre einfacher, aber keineswegs besser. Zweifeln helfen uns, etwas zu überwinden. Überwundenen Zweifeln kann uns näher zu Gott führen, kann uns die Bibel, die Gemeinde und auch das Beten ganz neu offenbaren. Sogar gemeinsam aus Christen durchstandenen Zweifeln kann uns als Menschen einander näher bringen. Und überwindender Zweifel kann uns in unser Glauben sicherer machen, fröhlicher und auch, glaub es oder nicht, missionarischer. Vorsicht, ich habe gesagt kann. Ich habe nicht gesagt muss. Und das ist ein großer Unterschied denn da, denn es ist nicht automatisch. Es gibt Menschen, die an ihre Fragen und Unsicherheiten verzweifelt sind und es nicht geschafft, rauszukommen. Ich sage bitte nicht, dass es automatisch ist, aber es kann. Und oft ist es so, dass Zeiten des Zweifelns uns stärken und ein tragfähigerer Glauben auch dadurch schenkt. Denn Zweifeln hilft uns, zumindest glaube ich, beim Wachsen im Glauben. Wenn wir eine Zeit der Anfechtung und des Glaubens durchgegangen sind, dann ist unser Glaube oft reifer, gewissermaßen tiefer im Herzen verankert als zuvor. Wir sind vermutlich auch sogar barmherziger mit denen, die ebenfalls in so eine Glaubenstief stecken. Und das ist wichtig, wie wir mit anderen Menschen auch umgehen. Aber vorsichtig, wenn du gerade keine Glaubenszweifel hast, dann bitte fang nicht damit an zu beten. Herr, schenk mir eine Situation, in der ich zweifeln darf. Das brauchen wir nicht. Man kann auch anders im Glauben wachsen. Zweifeln sind aber auch in einer anderen Hinsicht relativ wichtig und hilfreich. Denn häufig in eine Art des Zweifelns kommt man in die Frage hinein, habe ich überhaupt einen eigenen Glauben? Ganz wichtige Frage. Habe ich einen eigenen Glauben? Ich habe einmal gehört, Gott hat keine Enkelkinder. Und da habe ich gedacht, hä? Was sagt er damit? Gott hat keine Enkelkinder. Ich muss eine persönliche Beziehung zu meinem Herrn haben. Ich muss eine persönliche Beziehung zu meinem Vater im Himmel haben. Ich kann nicht diese Beziehung hegen und pflegen durch das von meinem Glauben meines Elterns. Ich darf das nicht durch den Glauben von irgendjemand anders hindurch leben. Ich muss persönlich in eine Situation hineinkommen, wo ich sage, ja, das ist mein Glaube. Das macht sich sehr bemerkbar, zum Beispiel, wenn Jugendliche irgendwo hingehen und dann dort studieren. Was passiert? Wie wichtig ist ihr Glauben? Als erstes suchen sie eine Gemeinde auf und sagen, jo, hier bin ich zu Hause und ich will meinen Glauben leben. Oder sagen sie, ja, ich werde irgendwann mal. Ja, und dann passiert das nie. Weil sie nicht ihr eigenes Glauben gelebt haben, sondern haben es immer nur getan, um anderen zu gefallen. Das Gleiche ist auch, wenn wir umziehen. Was tun wir, wenn wir umziehen in eine neue Region? Suchen wir eine Gemeinde, weil wir eine Sehnsucht haben nach Gemeinschaft? Oder sagen wir, ah ja, irgendwann vielleicht. Wir dürfen ein eigenes Glauben haben. Und häufig, wenn wir auch gerade eben mit Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen zu tun haben, merken wir, wie oft sie noch nicht ihr eigenes Glauben entwickelt haben. Ich bin so dankbar für jede Jugendliche, der rebelliert als Jugendliche gegen den Glauben ihres Eltern und ihr eigenes Glauben entdeckt. Denn da haben sie den Glaubenskrise schon hinter sich. Schrecklich ist das, wenn das mit 30 oder 40 passiert. Denn ganze Familien zerbrechen darunter oft. So wichtig, dass Jugendliche und Kinder für sich selbst entdecken, woran glaube ich. Und dass es darf und soll auch manchmal ein Tick anders sein, als das, was die Eltern geglaubt haben. Manche Menschen nehmen ganz unbewusst den Glauben ihrer Eltern, den Glauben von ihren Freunden, den Glauben von ihrem Pastor einfach aus ihr eigenes. Aber da kommt eine Zeit, in der es dann doch kriselt. Und da fragt man sich und man fragt Gott, was ist nun damit? Es gibt eine Zeit, wo man zweifelt. Da kann man nicht mehr in dieser Zeit des Zweifelns von den Erkenntnissen oder Erlebnissen anderen leben. Dort muss man lernen, Jesus zu begegnen. Jesus als Herrn, Jesus als Heiland, an ihm zu glauben. Und zwar nicht nur deshalb, weil jemand anders das tut und von mir erwartet, sondern weil man selbst dahinter gekommen ist, wer Jesus tatsächlich ist. Und oft kann eine Zeit des Zweifelns, der Verunsicherung gerade dazu beitragen, ein eigenes, gefestigtes Glauben zu finden. Tragfähiges Glauben ist auch dann, wenn er noch trägt, wenn ich angefochten werde, wenn ich herausgefordert bin, wenn ich Dinge erlebe, die ich einfach nicht verstehe, und die mich absolut traurig machen. Herr, ich begreife es nicht, aber du hast gegeben und wie Hiob gesagt hat, du hast genommen. Und trotzdem sei der Name des Herrn gepriesen. Gerade in Zeiten des Zweifelns und der Sicherheit, Unsicherheit ist es ganz fatal, ist ganz schlimm, wenn wir uns zurückziehen und versuchen, das nur alles mit uns selbst auszumachen. Ich finde, Glaubenszweifeln gehören ausgesprochen. Ausgesprochen von Menschen, die sich aushalten können. Menschen, die diesen Zweifel selbst nicht plagen, aber dennoch begleiten können und jemand zur Seite stehen können. Ich wünsche mir, dass wir Gemeinden haben, in denen wir das aushalten können, Menschen zu tragen in Zeiten, wo sie selbst zweifeln. Denn Zweifeln können überwunden werden. Drittens und letzter Punkt, Zweifeln können überwunden werden. So oft habe ich gehört, wie Menschen gesagt haben zu anderen, die gezweifelt haben, ach, du musst nur mehr beten. Ach, du musst nur mehr Bibel lesen. Du musst mehr Gott vertrauen. Dann ergibt sich das von alleine mit deinen Zweifeln. Ich sage euch meistens nicht, es reicht nicht nur. Ich denke, wenn jemand tief in seinen Zweifel steckt, dann bewirkt gerade eben dieses Bibellesen, in dem die Bibel einem nichts mehr sagt, gerade eben in dem Gebet, wo es wie zu der Decke zu beten, wo es ausgetrocknet ist, dass dieses Vertrauen in Gott manchmal sogar in dem Moment unmöglich scheint, nicht viel jemanden zu ermutigen, weiterhin den Wand mit dem Kopf dagegen zu hauen. Aber was können wir tun, wenn uns Glaubenszweifel plagen, wenn uns diesen Glaubensmut weggenommen wurde? Ich persönlich glaube, das Allerbeste, was wir tun können, ist es, auf das zurückzubesinnen, auf Zeiten, in denen wir was mit Gott erlebt haben. Unsere Glaubenserfahrungen, da wo wir gestärkt wurden im Glauben. Ich habe persönlich ein unheimlich interessantes und für mich total wichtiges Erlebnis gemacht. Ich kam nach Deutschland, ein Jahr lang war ich Austauschschüler, Bundestag hat alles bezahlt, das war sehr, sehr gut. Und dann habe ich beschlossen, ja, ich will eine theologische Ausbildung nicht in den Staaten zu machen, sondern hier in Deutschland zu machen. Da ging ich zu meiner Bibelschule denn dahin und die haben gesagt, wie willst du das finanzieren? Ich sage, gute Frage, ich weiß es nicht. Ich war nicht ausgesandt als Missionar, ich hatte keine Heimatgemeinde in den Staaten, der sagte, ich gebe viel Geld, ich habe eine kleine Gemeinde damals im Ruhrgebiet gehabt, die sagte, okay, vielleicht können wir dir 50 D-Mark oder was im Monat geben. Mir fehlte 500 D-Mark im Monat für alles. Wie mache ich das nun? Ist es nicht schön, wenn man frisch bekehrt ist, mehr oder weniger, und einfach Gott vertraut? Und ich habe gesagt, Gott wird dafür sorgen. Und ich war so blauäugig und ging dahin und 3 Jahre lang war Geld immer da. Ich weiß bis heute hin nicht, woher das Geld immer alles kam. Ich ging zurück in meine Gemeinde, jemand sagte, hier ist ein Umschlag für dich. Ich habe Geld unter meine Tür geschoben bekommen von Leuten, die ich bis heute nicht entdeckt habe, wer das war. Die haben gesagt, Gott hat mir das am Herzen gelegt für dich. Und die gesamte Zeit meiner theologischen Ausbildung habe ich immer genau genug gehabt, um alles zu bezahlen für Essen, für Studiengebühr und für den WG, in dem wir dann da Studentenwohnheim hatten. Das war genial. Und interessant ist, den Tag, wo ich anfing, Geld zu verdienen, war es weg. Aber Gott hat dafür gesorgt. Genau für eben diesen Zeitpunkt. Und jedes Mal, wo ich in eine kleine Krise hineinkomme, dann kann ich auch persönlich daran denken und sagen, guck mal, Gott hat für dich da gesorgt. Und seitdem hat Gott immer auch irgendwie dafür gesorgt. Und ich weiß, dass der Herr mein Versorger ist. Dieses ist tief geschrieben in meinem Herzen. Egal, was kommen wird, ich kann mich immer daran besinnen, an das, was war. Und hoffentlich haben wir alle so irgendetwas, wo wir sagen können, ja, Gott hat da gesprochen oder Gott hat mir da in dem Moment gerade eben ermutigt. Und das ist so gut, wenn wir es irgendwie, wo es uns gut geht, festhalten. Vielleicht haben wir ein geistliches Tagebuch, wo wir Sachen wie das aufschreiben. Und wenn es uns schlecht geht, können wir nachschlagen. Wir können sagen, oh, guck mal, da, vor 10 Jahren, gerade eben da war ich so Gott nah. Vielleicht kommt es doch wieder. Und das macht uns wieder Mut, dabei zu bleiben. Psalm 22, Genau das geschah mehr oder weniger, eine Rückbesinnung auf Zeiten des Glaubensstärke und der Glaubenserfahrungen. Da steht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages ruf ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, hast du ihnen auch herausgeholfen. Zu dir schrien sie, und sie wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Der Psalmist, der Beter hier im Psalm, erinnerte sich an das, was er von seinen Vätern gehört hat. Er erinnerte sich daran, was ihm gesagt wurde. Und vielleicht erinnerte er sich sogar auch da, wo Gott ihm persönlich geholfen hat. Und das hilft uns. Das hilft uns sehr in Zeiten des Zweifelns, nochmal zurück zu besinnen. Denn der Teufel ist sehr stark dabei zu sagen, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich so gemacht? Das hast du dir alles nur eingebildet. Aber wenn wir nachlesen können, wenn wir wirklich da was haben, sagen wir, ja, das war tatsächlich so. Ich glaube auch, dass wir unser Glauben, dass es wichtig ist, dass wir aufmerksam für die sind, für die Sachen sind, die Gott früher auch mit uns erlebt haben. Das heißt, wir können davon zehren, das, was wir mit Gott erlebt haben, wenn wir einmal verunsichert sind. Aber nicht nur, was wir mit Gott erlebt haben, sondern auch, weil wir in der Gemeinschaft hoffentlich bleiben, weil wir hoffentlich einen Hauskreis haben, mit dem wir auch unsere Zweifel, wie auch unsere Glaubenssiege austauschen können, werden wir darauf aufmerksam gemacht, für das, was andere mit Gott momentan erleben. Aufmerksam, nicht neidisch. Wenn wir in einer Kleingruppe sind mit anderen, dann merken wir, guck mal, auch wenn Gott bei mir momentan nicht wirkt, ist er doch da und da und da wirklich am Wirken. Gott ist da. Ihm liegt doch etwas an mir, an uns. Das hilft uns. Aber auch das Gespräch mit anderen Christen scheint mir in den Zeiten, wo wir mit dem Bibellesen oder mit dem Beten oder mit dem Vertrauen auf Gott schwer tun, das beste Mittel zu sein, um uns herauszuhelfen. Zwei Gründe. Erstens, man kann im Gespräch vielleicht herausfinden, was den Zweifel ausgelöst. Und man kann überlegen, wie man damit umgehen kann, zusammen. Man sagt, man ist betriebsblind. Das eigene Problem sieht man nicht. Und wenn man mit jemandem redet, dann vielleicht gerade eben da wird einem geholfen. Und zweitens, ich bin fest davon auch überzeugt, dass ein Problem, das man mit jemandem teilt, schon nicht mehr ganz so gewaltig ist. Der Teufel möchte uns ständig einreden, das musst du alleine schaffen. Aber Gott sagt, mach es zusammen. Das, was heimlich ist, das wird der Teufel immer so haben. Jesus bringt alles ans Licht, dass wir miteinander gemeinsam etwas tragen. Hoffentlich hast du eine Person, mit der du reden kannst und ehrlich sagen kannst, Mensch, das und das. Ein kleines Bekenntnis. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele Gespräche ich mit Pastoren geführt habe, die gezweifelt haben. Das ist normal. Wir gehen alle durch solche Phasen hindurch. Man glaubt, die da oben, die muss noch heiliger und besser sein. Wir sind genauso Menschen wie alle anderen. Und auch wir fragen manchmal, wieso? Wieso, Herr, lässt du das zu? Aber da kommt der Moment, in dem wir sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und es ist sehr gut, wenn wir nicht alleine das durchmachen müssen. Wenn du deine Bibel liest in Zeiten des Zweifels, dann möchte ich euch ermutigen, die Psalmen zu lesen. Die Psalmen, da ist ein Ort, in dem sicher eine große Hilfe sein kann. Wie ehrlich die Schreiber davon reden, wie sie sich fern von Gott fühlten, berührt mich immer wieder. Aber oft überwinden sie gerade eben in den Psalmen ihren Zweifeln, indem sie an sich das festhalten, was in der Vergangenheit schon geschehen ist. In dürren Glaubenszeiten liest man die Evangelien von Jesus, die Psalmen oder andere Bücher über Christen, die gerade eben auch Zweifel hatten. Ich halte Lesen, ich halte mit anderen Gespräch bleiben, ich halte in ein eigenes Tagebuch zurückzublicken und zu schauen, was da war, als eine sehr, sehr wichtige Möglichkeit, mit Zweifeln umzugehen. Aber bitte mich nicht missverstehen. Es gibt keine automatische Lösung hier. Aber Zweifeln, die wir selbst mit uns nur abmachen, nagen immer wieder an uns dran. Zweifeln, die ausgesprochen sind, die mit anderen geteilt werden, oft lösen sich in Luft auf. Und da entsteht ein noch tieferer, ein noch stabilerer Glauben als je zuvor. Denn Glaubenszweifeln sind immer eine Sache, die etwas Geduld erfordern. Ein letzter Punkt. Manchmal, wenn ich Zweifel habe an Gott, dann schaue ich einfach mal in die Natur hinein. Dann schaue ich einfach mal meinen mehr oder weniger tollen Körper, den Gott gemacht hat, und denke, wow, ist das Zufall? Der Augen, der sehen kann, mein Körper, der sich so entwickelt hat, ist das Zufall? Unsere ganze Schöpfung, den wir um uns herum haben, zum Teil zerstört, zum Teil noch erhalten. Ist das Zufall? Immer wieder komme ich auf die gleiche Antwort, nein. Da muss ein Meister gewesen sein, der alles in Bewegung gesetzt hat. Für mich ist die Schöpfung immer wieder ein Hinweis dafür, dass Gott da ist. Wir können allerdings Glaube nicht machen. Wir können Glaube nicht erzeugen. Deshalb ist es wichtig, auch diese Menschen, die zweifeln, im Gebet zu tragen. Bitten, Herr, lass diese Menschen tiefe Erfahrungen mit Gott machen. Wir werden sehen, wenn wir gut und gesund mit Zweifeln umgehen, dass die Qualität von der Beziehung zu Gott gestärkt werden. Wir werden sehen, wie die Qualität der Beziehung zueinander besser wird. Wir müssen keine Angst vor Zweifeln haben. Wir müssen keine Angst vor Anfechtungen und Glauben haben. Denn Gott will uns besonders in diesen Momenten ganz nah sein. Glaubensgeschwistern hier in der Gemeinde schenkt Gott uns, dass sie uns durch diesen Zeiten durchtragen. Dass sie für und mit uns glauben und hoffen, dass wir einfach diesen Zeit gut mit Gott überleben. Denn Glauben ist etwas Lebendiges. Und weil unser Gott, der Herr, Jesus und Heiligen Geist auch lebendig sind, bleibt unser Glaube in Beziehung, in Fluss. Es wird immer Hochs und es wird immer Tiefs geben. Aber Gott ist Liebe. Und Gott bleibt stärker als unser Zweifel. Die Bibel sagt im Neuen Testament, dass Gott sogar größer ist als unser Gewissen, der uns manchmal anklagt. Ich schließe mit einem Wort aus Hebräer, Hebräer 10, die Verse 35 und 36, da steht, darum werft euer Glauben nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfängt. Amen.